SRF 2 Kultur.
Ich arbeite mit dem Doppelnamen, ich sage Compagna, ehemals Freundinnen junger Mädchen. Denn sozusagen in jeder Familie hat es noch eine Tante oder eine Großmutter, die dabei war. Und man erinnert sich an das alte Logo, der Koffer mit der Frau im roten Kleid, die darauf sitzt.
Die jungen Mädchen, von denen man dachte, wenn die mit Koffern kamen, dass die wahrscheinlich auf Stellensuche sind, hat man auch angesprochen und ihnen dann auch eine Unterkunft organisiert, weil das war eines der größten Probleme. Wenn man in die Stadt kommt, ohne eine feste Stellenzusage, irgendwo muss man übernachten. Und da haben auch die Freundinnen junger Mädchen das Problem erkannt und haben dann ihre Mädchenpensionen, ihre Heime errichtet, wo diese jungen Mädchen zu einem günstigen Preis und respektabel ohne zwielichtige Adressen übernachten konnten.
Der Verein Freundinnen junger Mädchen heißt heute Compagna. Das soziale Engagement des Vereins verweist aber noch immer auf seinen alten Namen. Seit 140 Jahren helfen Frauen Frauen. Heute unterstützt der Verein zwar nicht mehr ausschließlich Frauen, insbesondere die Bahnhofshilfe, sie wird von Compagna mitgetragen, bietet allen Reisenden ihre Dienste an. Doch Herzblut steckt noch immer in Frauenprojekten. Das ist die Passage über die Freundinnen junger Mädchen, über einen Verein, der sich in 140 Jahren immer wieder an neue Gegebenheiten angepasst und deshalb bis heute überlebt hat. Am Mikrofon ist Katrin Uelci. In dieser Sendung steht die Zürcher Sektion von Compagna, ehemals Freundinnen junger Mädchen, im Fokus. Und im Zentrum der Geschichte stehen die Frauenpensionen, die Mädchenheime oder Gästehäuser, die der Verein den Frauen, die neu in die Stadt gekommen sind, angeboten hat und noch heute anbietet. Wir befinden uns mitten in Zürich, Kreis 4. Nur ein paar Meter hinter der Tramhaltestelle Stauffacher befindet sich das Josephins Gästhaus, eine Pension für Frauen. Vor etwas mehr als einem Jahr hat das Josephins Gästhaus for Women seine Türen geöffnet. Das 90 Jahre alte Haus, es liegt gegenüber der St. Jakobskirche, ist das Erbe des Vereins Freundinnen junger Mädchen. Jahrzehntelang hat der Verein hier an der Lutherstraße die Frauenpension selbst geleitet, mit viel ehrenamtlicher Arbeit. Mit der Totalsanierung hat nun die Trägerschaft gewechselt. Die gemeinnützige Zürcher Frauenhotel AG führt jetzt das Gästehaus unter professioneller Leitung. Die alte Tradition aber wird weitergeführt. Was einst als Töchterheim begonnen hat, ist heute ein gut besuchtes Hotel für Touristinnen, Geschäftsfrauen, Studentinnen, für Frauen in schwierigen Situationen, für Dozentinnen und Praktikantinnen. Ein Gästehaus für Frauen, die für kürzer oder länger eine Unterkunft brauchen. Es ist der 25. April dieses Jahres. Ich stehe im 5. Stock auf der Terrasse des Josephins Gästhaus mit Blick auf den Uetliberg, den Zürcher Hausberg. Auf der großzügigen Dachterrasse stehen orangefarbene und türkisblaue Tischchen mit Stühlen. Auch drei Liegestühle laden zum Verweilen ein. Ich schaue über die Dächer von Zürich und frage mich, was ist so besonders am Josephins Gästhaus, dass sich Frauen aus aller Welt hier einquartieren, teilweise monatelang? Der 5. Stock steht allen Frauen offen. Hier befindet sich der Gemeinschaftsraum. Im hinteren Teil ist eine moderne Küche mit Kochinsel eingerichtet. Im vorderen Teil steht ein langer Holztisch. 16 Stühle sind ringsherum angeordnet. Von hier aus betritt man auch die riesige Dachterrasse. Gemeinschaftsraum mit Küche, das ist das Herzstück des Josephins Gästhaus. Hier trifft man sich, plaudert, lacht und kocht.
Hello.
Hello.
Can I ask you something? Uh-huh. What are you doing?
I'm cooking.
And what are you cooking?
Oh, I'm cooking a Singapore dish, actually. Yeah, it's called laksa. Yeah, so it's a spicy kind of noodle. So I need egg, I need chicken. Actually, I bought the paste from Singapore. Yeah, so I just have to add it in and it'll become...
Okay, it's a fast meal.
Yes, it's a fast meal. Yes.
Okay.
We like it spicy and hot.
Joa Puiting kommt aus Singapur. An diesem Abend kocht sie ein schnelles Essen. Nudeln mit Ei und Pullefleisch an einer scharfen Paste, die sie aus Singapur mitgebracht hat.
And how long you are staying here?
For 4 months.
Okay. And why did you choose the Josephine's guest house?
I saw that it's really lovely. Yes, because you can have your own room. Yeah, and then I saw that, oh, this kitchen area is so wonderful. Yeah, so that's why I decided, yes, to choose this place. I think that's also the good thing about staying here. You get to meet other people.
Wegen der tollen Küche hat sie das Josephine's gewählt, erzählt Joa Puiting. Ein eigenes Zimmer zu haben, aber eben auch Küche und Gemeinschaftsraum zu nutzen, das hat sie angesprochen. 4 Monate lang lebt sie im Gästehaus, während sie in Zürich einen Psychologiekurs besucht. Während ich mit Joa Puiting spreche, schlendert Susan herein. Die beiden Frauen sind befreundet.
Hi. Hello.
当吃吗? Hi, I'm from Swiss Radio.
What?
Can I ask you something?
Ah.
Who are you?
Ah, my name is Jia Xiuqin, but my English name is Susan. Yeah.
Do you speak German?
No, I can't speak a word in German.
Okay. What are you doing here in Zurich?
Ah. I work in University Hospital, Zurich, yeah.
Okay. And how long do you work here?
Tomorrow I will go back home.
Fast 2 Monate lang arbeitete die Chinesin im Universitätsspital Zürich. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Am nächsten Morgen fliegt sie zurück Richtung Peking. Das Josephine's Guesthouse hat Susan gewählt, weil es so zentral gelegen ist. Aber auch sie schätzt die Gemeinschaftsküche ungemein. Das Josephine's ist eines von 3 Häusern, die Compagna, ehemals Vereinfreundinnen junger Mädchen, gehören. Lange Zeit führte der Verein selbst die 3 Pensionen für Frauen. Doch die Zeiten hatten sich geändert. Der Verein war überaltert, der Nachwuchs fehlte. Es brauchte einen Wandel. Dass zeitgleich einige Frauen die Idee hatten, in Zürich ein Frauenhotel zu eröffnen, passte perfekt. Compagna und die gemeinnützige Frauenhotel AG Zürich planten zusammenzuarbeiten, erzählt Jeanne Pestalozzi. Sie ist die Präsidentin von Compagna Zürich und von Compagna Schweiz.
Es war die Überzeugung, dass der Punkt gekommen ist, wo auch ehrenamtliches Engagement unbedingt mit einer professionellen Umsetzung begleitet werden muss. Es ist einfach nicht mehr möglich, heute Frauen zu finden, die professionell arbeiten um Gottes Lohn. Die Strategie, ja, auch das Tragen des Konzeptes und die Idee und die Überzeugung, dass es das braucht, ja, das geht im Ehrenamt. Aber nachher Hotelarbeit, professionelle zu leisten, da braucht es ausgebildete Leute. Und das machen wir nicht mehr einfach so nebenbei.
Der Verein Compagna verpachtete der Frauenhotel AG zuerst ihr Haus im Zürcher Seefeldquartier. Dort entstand das Hotel Ladies First. Ein paar Jahre beherbergte das Ladies First nur Frauen. Dann öffnete es sich auch den Männern. Die Frauenhotel AG engagiert sich, wie auch der Verein Compagna, im sozialen Bereich. Die Hotelbetreiberinnen beschäftigen Frauen mit einer psychischen oder einer Lernbeeinträchtigung. Die Präsidentin von Compagna Zürich, Jeanne Pestalozzi, sieht Parallelen zwischen ihrem Verein und der Frauenhotel AG.
Die Frauenhotel AG arbeitet nach ganz modernen Grundsätzen. Das ist auch eine professionelle Aufstellung der sozialen Arbeit. Das ist auch ein wirklich professionell geführtes Hotel. Also beides, sowohl das Hotel wie das soziale Projekt für Arbeitsintegration, beides ist ganz modern und professionell geführt. Und Compagna, wenn man in die Geschichte zurückschaut, hatte diese Phase auch. Einfach früher waren sie hochprofessionell, noch zu einer Zeit, wo die Frauen nicht arbeiten konnten. Da haben viele professionelle Arbeit geleistet auf ehrenamtlicher Basis. Und so kamen wie ein altes Konzept und ein ganz modernes Konzept zueinander. Und ich staune, wie neu die Zielsetzung ist. Die Art, wie man es umsetzt, ist anders, aber die Zielsetzung und das Engagement, dass man sagt, jawohl, in diesen Städten braucht es Raum für Frauen, sei es als Arbeitsplätze oder als Wohnraum, dieses Engagement ist im Grunde das Gleiche, aber unabhängig voneinander entstanden. Und dadurch passen wir auch zusammen.
Sie passen so gut zusammen, dass Compagna unterdessen alle ihre 3 Pensionen in Zürich der Frauenhotel AG in Pacht überlässt. Der jüngste Spross ist eben das Josephins Guesthouse, zu dem wir jetzt zurückkehren. Das Josephins Guesthouse bietet 38 Zimmer an, alle mit eigenem Bad. Einige Zimmer sind für Frauen in schwierigen Lebenssituationen reserviert. Das Gästehaus solle ihnen einen Ort bieten, an dem sie zur Ruhe kommen, Kräfte sammeln und neue Pläne schmieden können, wirbt das Gästehaus auf seiner Internetseite. In einer solchen Umbruchszeit steckt Helena Fluri. Ihr begegne ich bei meinem Besuch im Josephins Guesthaus.
Machen Sie eine Umfrage?
Ja, genau. Darf ich Sie auch kurz fragen?
Ja.
Warum sind Sie hier im Josephins Guesthaus?
Es ist ein privater Grund. Also ich habe lange Klinikaufenthalt und ich bin erst seit 4 Monaten raus. Und bin am Wohnungssuchen.
Die Frau mit dem interessierten Blick hat einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hinter sich. Helena Fluri ist nicht ihr richtiger Name. Sie möchte diesen hier nicht nennen.
Ich bin jetzt 2 Jahre in der Klinik, mehr oder weniger. So 3 Monate rein, 1 Monat raus. Und ja, es war nicht einfach. Jetzt bin ich ein bisschen am Stabilisieren, noch psychisch und alles Ganze. Und ja, man lebt weiter.
Und es ist schon nicht das Gleiche, eine eigene Wohnung oder jetzt einfach ein Zimmer?
Ja, das fehlt mir. Also, Leben wie vorher, oder bevor ich krank geworden bin.
Ja. Auch eine Wohnung können einrichten können?
Ja, genau, auf das freue ich mich.
Auch wenn Helena Fluri gerne in der Frauenpension wohnt, ein eigenes Zuhause vermisst sie.
Und wie gefällt es Ihnen hier im Josephins Guesthouse?
Prima, es ist wunderschön, gefällt mir doch. Es ist ja mal etwas anderes, nur mit Frauen und man fühlt sich gut.
Das ist ja noch speziell, wenn es einfach nur Frauen hat jetzt hier.
Ja, das finde ich speziell, aber ich kann es nur empfehlen, weiterempfehlen.
Und wie haben Sie vom Josephins Guesthouse gehört?
Ich habe es unter Hostel gefunden.
Und dann haben Sie gedacht, vorübergehend sind Sie jetzt da?
Vorübergehend bin ich jetzt da und ich bin fleissig am Wohnung suchen. Ist nicht einfach. Weil jetzt habe ich wirklich 4 Monate nur gesucht. Und eine Absage nach dem anderen, wie wenn schon alle besetzt wären. Oder?
Eine schwierige Situation hier in Zürich.
Eine zahlbare Wohnung in der Stadt Zürich zu finden, ist eine Herkulesaufgabe. Doch aufgeben, das kommt für Helena Fluri nicht in Frage.
Nein. Ich bleibe dran, ganz fest.
Wie ist denn das so? Da trifft man ja auch immer wieder Leute an, die andere Sprachen lernen, andere Sachen kochen. Wie ist das?
Ja, das ist gut. Ich koche gerne. Und die schauen mir alle zu, wenn ich koche. Und sagen, oh, ist das fein? Und sage ich, ja, könnt ihr auch.
Teilen, sich gegenseitig zum Essen einladen, plaudern und Zeit zusammen verbringen, das ist Alltag im Gästehaus. Genau das haben sich auch die Betreiberinnen des Gästehauses gewünscht. Im Josephins sollen sich Frauen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Lebensgeschichten begegnen.
Im Josephines Guesthouse sind 8 bis 10 Zimmer ständig reserviert für Frauen in Notsituationen. Das erzählt Verena Kern. Sie ist die Direktorin der Frauenhotel AG.
Die halten wir reserviert für Frauen, die aus welchen Gründen auch immer auf der Suche nach einer Bleibe sind. Meist sehr kurzfristig. Das können Frauen sein, die zum Beispiel im Frauenhaus untergebracht waren, wo jetzt die akute Bedrohungssituation nicht mehr existiert und die auf der Suche nach einer Wohnung sind. Das können Frauen sein. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Fall von einer jungen Frau, die bereits sichtbar schwanger war und von ihrer WG vor die Tür gesetzt wurde. Das sind Situationen, die passieren können, und dann sind wir da und haben eine Bleibe für die Nacht.
Oder für 2 Wochen oder 5 Monate. Nach einem halben Jahr sollten die Frauen dann ihre Wohnsituation geregelt haben. So lange können sie aber problemlos im Josephines logieren.
In Notsituationen ist es oft so, dass da zum Beispiel die sozialen Dienste der Stadt Zürich dann einspringen. Es gibt aber auch Frauen, die sich das in der Notsituation, die ja nicht immer finanzieller Art sein muss, auch selber leisten und leisten können.
Ob Frauen in Not, Touristinnen, Geschäftsfrauen oder Studentinnen, nicht allen Gästen sei es gleich wichtig, dass die Pension nur Frauen aufnehme. Das Lager sei zweigeteilt, sagt Verena Kern.
Den einen ist es völlig egal, ob hier nur Frauen oder auch Männer sind, weil sie einfach finden, es ist eine tolle Unterkunft an einem tollen Ort. Und die anderen, überraschend viele, äußern sich äußerst positiv dazu. Das sind vor allem Gäste, die länger bleiben und die es genießen, dass man eben auch mal im Badmantel zum Frühstück gehen kann oder mit tropfnassen Haaren aus der Dusche.
Sich ganz ungezwungen bewegen, eben wie zu Hause, das können Frauen anscheinend besser, wenn sie unter sich sind. Das Konzept des Josephines geht auf. Die Betreiberinnen des Gästehauses sind erfreut über die große Nachfrage. Die kalkulierten Übernachtungen für das erste Jahr seien bei weitem übertroffen worden. Wir verlassen nun das Josephines Guesthouse und drehen die Zeit zurück. Zürich, 1869. Immer mehr junge Frauen von der Landschaft, aber auch aus dem Ausland, suchen Arbeit in der Stadt. Als Dienstmädchen, Gouvernanten, Verkäuferinnen oder als Fabrikarbeiterinnen. Sie sind meist sehr jung. Oft sind sie sogar das erste Mal alleine unterwegs, weit weg von ihren Familien. In diesem Umfeld gründet ein gemeinnütziges Damenkomitee ein Töchterheim. So steht es in den Akten. Akten, die Jeanne Pestalozzi, die Präsidentin von Compagnia Zürich, zufälligerweise beim Aufräumen gefunden hat. In diesen Papieren ist nur von einem Damenkomitee die Rede. Nichts weiter steht über die engagierten Frauen drin. Ein Damenkomitee also, das 15 Frauen und ihren Kindern eine Unterkunft angeboten hat.
Unten war bereits ein Kindergarten da, und wenn wir uns das Quartier vorstellen, dann wissen wir, es war ein sehr stark geprägtes Arbeiterquartier, und ich stelle mir vor, es waren vielleicht auch ledige Mütter, die dort gewohnt haben und ihr Kind gleich in diesen Kindergarten geben konnten. Damals gab es noch keine Kindergärten, auf jeden Fall keine staatlichen, es war ein privater Kindergarten.
Das Zürcher Damenkomitee hat noch nichts mit dem Verein Freundinnen junger Mädchen zu tun. Ganz unabhängig führte das Damenkomitee das Töchterheim. Zusammen findet man erst später, nach dem Ersten Weltkrieg. Doch bleiben wir noch im 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung ist in vollem Gange. Immer mehr junge Frauen und Männer suchen ihr Glück in den Städten. Die Städte bieten neue Freiheiten, doch gleichzeitig lauern auch große Gefahren. Armut, Kriminalität, Ausbeutung. Junge Frauen sind gefährdet, in die Prostitution abzurutschen. Genau das wollen bürgerliche Frauen verhindern und beginnen, sich zu organisieren. 1877 gründen sie den internationalen Verein Freundinnen junger Mädchen. Die Historikerin Ursina Larchader beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte des Vereins.
Der Verein Freundinnen junger Mädchen hat sich zu einer Zeit gegründet, 1877. 1977, als wir in einer ersten Welle der Globalisierung uns befanden. Die Welt rückte zusammen, Telefon, Telegrafie, Überseeschifffahrt waren Themen. Man reiste plötzlich, nicht nur der Tourismus, sondern auch junge, arbeitssuchende Frauen haben ihren Radius erweitert, sind auch ins Ausland als Dienstmädchen beispielsweise Arbeitsstellen suchen gegangen. Mit der Eisenbahn auch einem ganz neuen Verkehrsmittel in der damaligen Zeit und waren natürlich zusätzlichen Gefahren ausgesetzt. Die Globalisierung, die Erweiterung des Bewegungsraums hat Möglichkeiten eröffnet, aber eben auch, so hat man festgestellt, Gefahren, dass teilweise halt diese jungen Frauen in die weite Welt hinausgereist waren, ohne zu wissen eigentlich wohin und wo sie dann beispielsweise auch Unterkunft finden könnten.
Um die jungen Männer kümmert sich damals bereits der Verein CVJM, Christlicher Verein junger Männer. Der Verein Freundinnen junger Mädchen widmet sich nun den Frauen.
Die Frauen sind da speziell, die jungen Mädchen, in den Fokus gerückt, da man glaubte, dass die jungen Frauen halt gefährdeter seien in der damaligen Zeit. Ein Stichwort der damaligen Zeit ist auch der globale Mädchenhandel, Mädchenhandelringe, die sich eben auch international und global organisieren würden. Und da befürchtete man stark, dass diese jungen Frauen schutzlos in der Welt herumreisend in die Fänge dieser Netzwerke geraten könnten. Und die Grundidee der Freundinnen junger Mädchen war es eigentlich, ein Gegennetzwerk zu diesen Frauenhändlerringen aufzuspannen, global, international eben auch, um so ein Gegengewicht geben zu können und Schutzmöglichkeiten für diese jungen Frauen.
Initiantin dieses Gegennetzwerks ist Josephine Butler, eine britische Frauenrechtskämpferin und Sozialreformerin. Sie stammt aus einer wohlhabenden, politisch aktiven und religiösen Familie. Doch nicht moralische oder sittliche Vorstellungen treiben die Kämpferin persönlich an, betont die Historikerin Ursina Larchader.
Josephine Butler ihrerseits hat früh bereits erkannt, was eben eigentlich die Ursachen sind, dass es nicht um eine sittliche Frage geht, sondern dass letztendlich wirtschaftliche Gründe ganz häufig ausschlaggebend sind für diese Frauen, um überhaupt in die Prostitution abzurutschen. Und ihre Idee war dann auch, einzugreifen, um dieses Abrutschen in die Prostitution zu verhindern.
Josephine Butler versteht, dass den Frauen Alternativen angeboten werden müssen. Sie will die jungen Frauen nicht nur vor Prostitution schützen, wie das in dieser Zeit typisch ist für die Sittlichkeitsbewegung. Josephine Butler fordert für die Frauen eine bessere Bildung, breitere berufliche Möglichkeiten und bessere Löhne. Der britischen Frauenrechtskämpferin ist aber auch bewusst, wenn Frauen mobiler werden und sich immer häufiger über Grenzen hinweg bewegen, braucht es ein internationales Netzwerk. Der Grundstein für dieses Netzwerk war bereits gelegt, erzählt die Historikerin. Bürgerliche Frauen seien damals bereits gut vernetzt gewesen, auch international.
Diese Netzwerke waren typisch für die bürgerlichen Frauen. Da eigentlich im Bürgertum Frauen sowieso von ihrem Rollenverständnis her für die Netzwerkpflege, für die sozialen Kontakte zuständig waren und dies teilweise auch über weite Distanzen, indem man Briefverkehr regelmäßig gepflegt hat.
Das Netzwerk ist also durch Briefkontakte bereits gut gefestigt. Und den Kampf gegen Prostitution will man auch international führen. So treffen sich 1877 bürgerliche Frauen in Genf an einem internationalen Kongress. Im Anschluss an diesen Kongress gründen sie dann den internationalen Verein Freundinnen junger Mädchen. Kehren wir wieder zurück in die Gegenwart. Im Josephines Gasthaus habe ich die beiden Asiatinnen Susan und Joa Puiting beim Kochen getroffen und später dann auch Helena Flori. Auch sie ist eine passionierte Köchin. Als ich noch mit Helena Flori rede, weht Dolunau Jerit wie ein Wirbelwind herein.
Ja, schau mal das. Ja, Sally.
Na, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen,
Ich war bei einer Kollegin.
Okay.
Aber ich war immer noch fleißig am Kochen.
Ja. Er ist jetzt schon seit einigen Monaten da, oder?
Ja.
Und sie besticht immer durch ihre Kochkünste. Am Abend hat sie immer früher mit einer anderen Bewohnerin, die jetzt leider nicht mehr da ist. Und da haben sie dann immer groß aufgekocht, italienisch-spanische Küche vom Allerfeinsten. Ich meine, ich glaube, ich bin jetzt eine von denen, die jetzt schon länger dabei ist. Bei mir sind sie jetzt schon genau ein Jahr jetzt, dass ich da bin. Und habe jetzt einige Damen kommen und gehen gesehen. Ja.
Dolunaujerit gehört dem Josephins schon fast zum Inventar. Die Geschäftsfrau aus Wien bewohnt das Gästehaus seit einem Jahr. Immer wieder mit Unterbrüchen, denn die 48-Jährige pendelt sozusagen zwischen Zürich und Wien, wo sie noch eine Wohnung hat.
Es ist Multikulti, auch von der Altersstruktur her alles, von ganz, ganz jungen Ladies.
Genau das mache ich. Finde ich interessant, oder? Weil man kennt alle Kulturen, andere Essen und man fühlt sich als Frau irgendwie gut.
Dadurch, dass das jetzt auch ganz unterschiedliche, wie soll ich sagen, jetzt jeder in einem anderen Lebensbereich ist, sieht man auch ganz andere Facetten des Lebens auch von der Schweiz, wenn man jetzt neu in der Schweiz ist.
Sie begegnen ja auch Frauen, die aus einer ganz anderen Schicht und auch eine ganz andere Lebenssituation haben. Wie ist das für Sie?
Das ist interessant, weil man ja natürlich auch ein gewisses Bild von der Schweiz hat, gerade im Ausland. Grundsätzlich ist ja die Schweiz ein Vorzeigeland. Und dann ist es aber dann doch interessant, wenn man einfach auch Menschen kennenlernt aus unterschiedlichsten Schichten und auch sieht, dass es hier genauso eben Probleme geben kann. Aber ich denke mir, es ist vielleicht einfach ein Blick auf etwas anderes und nicht so dieses Touristische, wenn man vom Ausland kommt, dass man sich denkt, ja, dass die Schweiz jetzt nur für, weiß ich nicht, sei es jetzt eben Schokolade, Skifahren, Berge, frische Luft, Natur, Reichtum, alle Leute haben ein tolles Leben, sondern dass es da genauso eben Fälle gibt, dass die Leute einfach, weiß ich nicht, jetzt wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind oder in schwierigen Situationen sind. Und einfach auch zu sehen, wie das System dann funktioniert, weil die Frauen ja dann auch erzählen, was gerade in ihrem Leben passiert oder welche Nachweise sie erbringen müssen oder was sie tun müssen, welche Hilfe sie bekommen etc. Und das ist dann natürlich absolut auch spannend.
Die Wiener Geschäftsfrau lernt, auch dank den Kontakten im Josephins, die Schweiz auf eine neue Art kennen. Dolunaujerit ist wegen der Arbeit nach Zürich gezogen. Das Zimmer im Gästehaus wollte sie bloß für die Anfangszeit buchen, erzählt die Unternehmensberaterin.
Das Josephins war jetzt eines der wenigen Hotels, wo man auch längere Zeit wohnen konnte, dass man eben einfach, weiß ich nicht, für ein paar Monate, ein paar Wochen bucht. Und aufgrund der Lage habe ich mich dann dafür entschieden und habe dann erst hier dann gemerkt, dass das nur für Damen ist. Und das war am Anfang war das für mich recht lustig. Mir fällt das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf. Mich erinnert es nur manchmal ein bisschen an meine Zeit als Studentin im Studentenheim.
Positiv daran sei, sie fühle sich wieder jung, lacht die 48-jährige Geschäftsfrau. Dank des alten Konzepts, das der Verein Freundinnen junger Mädchen vor rund 140 Jahren begründet hat. Zahlbaren Wohnraum an Frauen in der Fremde vermieten. Der Verein Freundinnen junger Mädchen wird zwar in der Schweiz gegründet, er startet aber als internationaler Verein. Erst 9 Jahre später, 1886, wird die Schweizer Sektion gegründet. Das sei außergewöhnlich, betont die Historikerin Ursina Larchader. Normalerweise entstehen Vereine genau in umgekehrter Richtung, von einem lokalen über einen nationalen und dann hin vielleicht noch zu einem internationalen Verein. Außergewöhnlich bei den Freundinnen sei aber noch etwas anderes gewesen, erzählt Ursina Larchader. Jedes Mitglied musste nämlich ein Aktivmitglied sein. Wer im Verein dabei sein wollte, musste mit anpacken.
Mitwirken bei den Freundinnen, Freundin sein, man nannte sich auch Freundin, das hieß aktiv an diesem Netzwerk mitweben und sich engagieren. Wenn man ein physisches Abbild sucht dieses Vereins, dann kann man eigentlich zurückgreifen auf die Adresslisten, die geführt wurden. Und die wurden eben international geführt. Und jede dieser aufgeführten Freundin, die war ursprünglich aktives Mitglied. Die konnte angefragt werden, verpflichtete sich eben auch, sich zu engagieren. Und früh waren dann in diesen Adresslisten auch die ersten Telefone verzeichnet. Also man hat früh, und das war ja dann noch teuer und wenige hatten einen Apparat, aber hat man eben auch Telefon benutzt als schnelle Auskunftsmöglichkeit, um vielleicht auch ins Ausland telefonieren zu können und dort eine Auskunft einholen zu können, ob diese oder jene Adresse, wo ein junges Mädchen hinvermittelt werden sollte, eben auch verlässlich sei oder nicht.
Das europäische Netzwerk wird immer dichter gespannt. Doch Weben und Vernetzen alleine reicht nicht aus. Viele junge Frauen kennen anfangs den Verein nicht. Die Freundinnen müssen sich zeigen. Man muss dort präsent sein, wo die jungen Frauen ankommen. Brennpunkte sind die Bahnhöfe. Die Bürgersfrauen postieren sich also an Bahnhöfen und fangen die jungen Frauen gleich bei ihrer Ankunft ab. Mit Plakaten machen sie auf sich aufmerksam. Das Logo des Vereins ist ein bekanntes Bild. Eine Frau in rotem Kleid sitzt auf einem schwarzen Koffer. In den Händen hält sie Handtasche und Regenschirm.
Die jungen Mädchen, von denen man dachte, wenn die mit Koffern kamen, dass die wahrscheinlich auf Stellensuche sind, hat man auch angesprochen und ihnen dann auch eine Unterkunft organisiert, weil das war eines der größten Probleme. Wenn man in die Stadt kommt, ohne eine feste Stellenzusage, irgendwo muss man übernachten. Und da haben auch die Freundinnen junger Mädchen das Problem erkannt und haben dann ihre Mädchenpensionen, ihre Heime errichtet, wo diese jungen Mädchen zu einem günstigen Preis und respektabel ohne zwielichtige Adressen übernachten konnten.
Das soziale Engagement der bürgerlichen Frauen beschränkt sich nicht nur auf eine sichere Übernachtungsmöglichkeit. Der Verein richtet Büros zur Stellenvermittlung ein und engagiert sich für Frauenbildung. Auch Moral und Sittlichkeit waren den Freundinnen wichtig.
Das Engagement des Vereins war natürlich klar bürgerlich. Und man hat auch die bürgerlichen Werte vermittelt, auch in diesen Töchterheimen. Beispielsweise ganz häufig wird von der Heimfamilie gesprochen. Die Heimleiterin war die Hausmutter. Wichtig war auch das Wohnzimmer. Also man hat klar diese bürgerlichen Werte als gesellschaftsstabilisierend verstanden. Und die wollte man auch vermittelt haben. In den Anfängen des Engagements tauchen dann in den Jahresberichten auch oder taucht auch auf, dass man versucht hat, auch die jungen Arbeiterinnen darauf aufmerksam zu machen, dass diese Heime Unterbringungsmöglichkeiten bieten würden. Gerade durch diese bürgerlichen Werte, die man natürlich gelebt hat und vermittelt hat, kam man auch mit den sozialdemokratischen Kreisen in Clinch. Und dieses Bemühen um die Arbeiterinnen als Gäste, sage ich es jetzt mal, in diesen Heimen, das blieb sehr, sehr am Rande, sondern es hat sich doch stark dann auf die Unterbringung der Dienstbotinnen beschränkt, womit wir natürlich dann auch wieder in bürgerlichen Kreisen bleiben, weil die bürgerlichen Haushalte letztendlich ja davon profitiert haben, dass, oder davon gelebt haben ja auch, dass Dienstbotinnen, Dienstmädchen als integraler Bestandteil des Haushaltes den Haushalt mitgetragen haben und letztendlich ja auch wieder möglich gemacht haben, dass diese bürgerlichen Frauen ihre Zeit hatten, um sich im Verein engagieren zu können.
Um die jungen Frauen wird regelrecht gebuhlt. Arbeiterorganisationen werben um sie auf der einen Seite, bürgerliche Frauen auf der anderen. Der Verein Freundinnen junger Mädchen ist nicht nur bürgerlich geprägt, sondern auch christlich. Es sind die reformierten Frauen, die sich hier engagieren. So verstehen sie ihr Engagement auch als christlich-sozial. Besonders in den Anfangsjahren in Zürich drückt das christlich-soziale stark durch, betont die Historikerin.
Und weil man sich ja auch international organisierte, man tatsächlich in diesem christlich-sozialen Sinne eine christliche Internationale als Gegenpol zur kommunistischen Internationale auch propagierte. Im vollen Bewusstsein der gesellschaftlichen Missstände auch, aber eben mit klar bürgerlichem Ansatz.
Um die jungen Frauen nicht an die Kommunisten oder Sozialisten zu verlieren, muss man ihnen zusätzlich etwas bieten. Die Zeit ist im Wandel, die Städte boomen, mit ihnen wächst auch das Freizeitangebot rasant. Und die jungen Frauen haben nun, wenn auch wenig, Freizeit und etwas Geld zum Ausgeben.
Technische Entwicklungen kommen, der Kinematograph kommt, das Kino, Tanzveranstaltungen. Und da wurden natürlich auch immer wieder Gefahrenherde für die moralische Integrität, für diese jungen Frauen gewittert, weil das natürlich auch Orte waren, wo alles Mögliche ja auch aus Sicht der bürgerlichen Frauen passieren konnte. Und eines der Engagements, das sich stark auch im Rahmen dieser Pensionen, dieser Heime dann lokalisiert hat, das waren diese Sonntagszusammenkünfte, also dass man ein alternatives Freizeitangebot für diese jungen Frauen auch zusammenstellte.
Filme schauen und tanzen, alles im behüteten christlich-bürgerlichen Rahmen. Die Gemeinschaft in den Töchterpensionen ersetzt auch ein Stück weit die Familie. Und das tut sie noch heute. Genau aus diesem Grund hat die 19-jährige Südafrikanerin mit Schweizer Wurzeln ein Zimmer im Josephins Guesthouse in Zürich gebucht.
I'm Julia Kristen and I'm from South Africa. At the moment I'm busy learning German, so ich lerne Deutsch for a month and then I have a Swiss citizenship from my dad's side and I decided this is a good year in between high school and university to find my roots, find out where I came from and to travel.
Julia Kristen verbringt bereits ihre letzten Tage im Josephins. Nach dem einmonatigen Sprachaufenthalt in Zürich will sie nun Europa bereisen. Die junge Südafrikanerin kam per Zufall ins Josephins Guesthouse. Eigentlich suchte sie bloß ein günstiges Backpacker-Hotel. Beim Googlen poppte dann das Josephins Guesthouse auf. Es sei genau das gewesen, was sie gesucht habe, schwärmt die junge Frau. Eine Pension mit familiärer Atmosphäre.
Coming to Switzerland on my own, away from my family, my first year out, I needed that little bit of support and it sounded like this place could give it to me, and it has. Oh, just someone to laugh with, someone to cook with, tell your stories of the day, keep everyone updated. It's a conversation, it's nice to have it.
Die junge Frau, die das erste Mal alleine so weit weg von zu Hause ist, genießt es, gemeinsam mit anderen Frauen zu kochen, zu plaudern, zusammen zu lachen und damit so etwas wie Familienanschluss zu haben. Das alte Konzept in einem etwas neueren Kleid funktioniert heute noch und wird auch von jungen Frauen geschätzt. Wir kehren zurück in die Geschichte, als der Verein Freundinnen junger Mädchen eine große Krise durchlebt. Ins Jahr 1914, der Erste Weltkrieg beginnt. Die internationalen Bewegungen haben es von nun an schwer. Die Grenzen sind dicht, das Reisen ins Ausland schwierig und gefährlich. Einschneidend sei diese Zeit für den Verein Freundinnen junger Mädchen gewesen, sagt die Historikerin Osina Larchader.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist eigentlich diese Internationalität komplett eingebrochen. Und das zeigt sich auch, dass das dann eben eine Phase eingeläutet hat, wo das Engagement auf nationaler Basis sich verstärkt hat. Während des Krieges sind dann auch verschiedene Sektionen in der Schweiz selber neu gegründet worden. Als ein Beispiel kann man die Sektion Solothurn nennen. Ein Kanton, der eigentlich in dem Sinne Diaspora-Gebiet war für die Freundinnen junger Mädchen, die ja reformiert geprägt waren ursprünglich.
Und Solothurn eben katholisch ist. Die Freundinnen lassen sich davon nicht abhalten. Mit den römisch-katholischen Frauen wollen sie zwar noch nicht zusammenarbeiten, das kommt erst später. Doch mit den Christkatholikinnen verschwestern sie sich, über die konfessionellen Grenzen hinweg. Hier muss betont werden, die Freundinnen junger Mädchen wollen nicht missionieren und sie unterstützen junge Frauen, egal welche Konfession oder Religion sie angehören. Der Erste Weltkrieg erschüttert den Verein Freundinnen junger Mädchen in seinen Grundfesten. Doch die aktiven Frauen passen sich an die neuen Umstände an. Nicht das erste und nicht das letzte Mal in ihrer Geschichte müssen sie sich überlegen, wie soll es weitergehen. Sich anpassen können, das habe dem Verein das Überleben ermöglicht, betont Ursina Larchader.
Diese Selbstreflexion, dieses auch Wachsein für soziale Probleme, Problemfelder, in denen der Verein sich engagieren könnte, weil sich ja in ihrem Engagement ja ganz viele Teilbereiche abbilden, die wieder vielleicht mit dem Engagement anderer Frauenvereine auch zusammenhängen. etwas, was wahrscheinlich nicht nur typisch ist für die Freundinnen junger Mädchen, sondern generell für die Frauenvereine, aber hier stark zum Tragen kommt immer dieses Selbstreflektive und spannenderweise bereits in den frühen Jahren einsetzt.
Der Schweizer Verein der Freundinnen arbeitet im Inland weiter bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Dann aktivieren sie ihre internationalen Netzwerke wieder. Die Zwischenkriegsjahre bescheren dem Verein eine Blütezeit. In diesen Jahren erbt die Zürcher Sektion des Vereins Freundinnen junger Mädchen, sie heißt Martha-Verein, das Töchterheim. Das Töchterheim, das anfangs von einem Damenkomitee geführt wurde und heute das Josephins Gasthaus ist. Das Zürcher Damenkomitee also sucht nach den Kriegsjahren eine Nachfolge für ihr Haus. Seit 1869 haben sie es als Frauenpension betrieben. Doch nun sind die Damen des Komitees langsam in die Jahre gekommen und können das Heim nicht mehr selbst führen. So übergibt das Damenkomitee dem Martha-Verein die Liegenschaft an der Lutherstraße, mit der Bedingung, weiterhin Wohnraum für Frauen zur Verfügung zu stellen. Das Töchterheim ist anfangs ein besserer Schuppen gewesen. Das wollen die Frauen des Martha-Vereins ändern. Sie beschließen, 1928 neu zu bauen, erzählt Gian Pestalozzi, die Präsidentin von Compagnia Zürich.
Der Martha-Verein hat 1928 einen sehr weitsichtigen Entscheid gefasst. Sie wollten sogar fünfstöckig bauen, das hat dann die Stadt verboten. Aber sie haben wirklich den Platz maximal ausgenutzt und es war ein durchaus moderner Bau. Es war ein Ständerbau, also die Zimmer waren am Rand des Hauses und in der Mitte auf jeder Etage war ein großer Gang, wo man sich treffen konnte, also so eine Art Gemeinschaftsraum. Es hatte keine einzelnen Badezimmer, es hatte Gemeinschaftsküchen, auch ein großer Gemeinschafts-Essraum. Also für die damaligen Verhältnisse war es wirklich sehr modern.
Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsräume sind bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesagt. Räume, in denen sich Frauen begegnen und kennenlernen können. Die Zwischenkriegsjahre sind eine Zeit des Aufbruchs. Damit verbunden ist auch ein erster großer Generationenwechsel. Nochmals die Historikerin Ursina Larchader.
Die Gründerinnengeneration ist dann zurückgetreten, teilweise auch gestorben, weil diese Damen wirklich, bis es nicht mehr ging, mit diesem persönlichen Engagement tätig waren. Und dann eben eine neue Generation kam, die auch die ersten Akademikerinnen, die dann einstiegen in diesen Verein und somit eben schon einen neuen Geist auch mitbrachten.
Dieser neue Geist beflügelt den Verein so sehr, dass man sich entscheidet, vermehrt an die Öffentlichkeit zu treten. Im Vereinsheft mit dem Namen «Aufgeschaut» schreibt man Mitte der 20er Jahre:
«Propaganda und Reklame sind Schlagwörter unserer Zeit. Alles, was sich einen Weg in die Öffentlichkeit bahnen will, Gehör und Erfolg finden soll, nimmt sie zu Hilfe. Möglichst augenfällig, originell soll die Reklame sein, möglichst tönend und verlockend das gesprochene Wort. Schon seit manchem Jahr kennt das reisende Publikum, kennen alle diejenigen, die auf der Post verkehren, das schlichte Plakat des Freundinnenvereins. Kennen es und kennen es doch nicht so recht. Der Verein, der jahrelang in der Stille gearbeitet hat, muss modern werden, heraustreten an die Öffentlichkeit mit seinem Wirken.
Die Freundinnen erkennen, wie wichtig Werbung wird. Und so erküren sie eine eigentliche Propagandaministerin. Schweizweit orchestriert sie die Werbung für den Verein. Ursina Larchader.
Neben diesen Heimen, die man geführt hat, neben der Stellenvermittlung, ist die Propaganda tatsächlich eines der ganz grundlegenden Aufgabenbereiche, die dieser Verein wahrgenommen hat. Man musste an den Bahnhöfen präsent sein. Plakate haben da eine Rolle gespielt. Die Plakate hingen auch dann bereits in den Eisenbahnwaggons. Die Plakate hingen aber auch, sei das an Busstationen, in den Postautos. Dann hat man aber früh auch die jeweils aktuellen Medien genutzt, sei das, dass man dann im Radio sich platziert hat, um über die eigenen Engagementmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Der Film wurde dann genutzt, Diaschauen, die man gezeigt hat, Filme, die man dann beispielsweise im Schulfunk auch untergebracht hat.
Mit diesen Diashows und Stummfilmen zieht die Propagandaministerin durch die ganze Schweiz, tritt öffentlich auf und präsentiert ihr Werbematerial. Eine wichtige Plattform bietet auch die SAFA, die erste schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit in Bern, die ihre Tore im Sommer 1928 öffnet.
An der Safa beispielsweise hat man so ein Musterchalet aufgebaut. Dieses Chalet stand da eigentlich so als Musterheim, idealtypisch für die Heime, für die Pensionen, für die Töchterheime der Freundinnen junger Mädchen, die im wunderschönen Heimatstil gehaltenen Chalet zeigten, was für ein Geist in diesen Heimen herrscht, wie heimelig, das ist auch ein ganz, ganz typisches Adjektiv, das immer wieder auftaucht, wie heimelig in diese Stube da und was für ein Heim, das war ja natürlich auch die Idee dahinter. Was wollen diese Heime? Die wollen ein Stück Familie auf Zeit. Das ist sicher als Idealbild gedacht, weil das Chalet noch mit den Geranien vor den Fenstern in Begriff der heilen Schweiz schon in der damaligen Zeit natürlich auch war. Vielleicht gerade deswegen, weil die Hauptengagements der Freundinnen junger Mädchen natürlich in den Großstädten lagen, aber die Großstädte ja immer auch implizit diese Gefahrenherde assoziierten und denen wollte man ja etwas gegenüberstellen. Und natürlich die jungen Frauen kamen häufig vom Land, wo eben ja ihre eigentliche Heimat war.
Die Freundinnen junger Mädchen werden regelrechte Propaganda-Expertinnen.
Eine weitere Schiene, die auch genutzt wurde, und da sind wir wieder beim Netzwerk oder dem ursprünglichen Netzwerk auch der reformierten Kirche, reformierten Kreise, in denen ja diese Freundinnen junger Mädchen auch angesiedelt sind, das war die Schiene des Konfirmationsunterrichts. Also, dass man versucht hat, im Rahmen des Konfirmationsunterrichts die jungen Frauen, die ja dann so im Schulabschlussalter standen, in den Landgemeinden darüber aufzuklären, welche Möglichkeiten die Freundinnen und junge Mädchen bieten. Da wurden Broschüren verteilt, Kalender wurden gedruckt, um so eben präsent zu sein. Und deswegen eben die Propaganda ein ganz, ganz wichtiges Standbein auch. Gleichzeitig natürlich auch genutzt, um auch finanzielle Mittel zu generieren. Man hat regelmäßige Sammelaktionen durchgeführt, an den Bahnhöfen natürlich als zentralem Arbeitsfeld oder Arbeitsort der Freundinnen junger Mädchen und damit gleichzeitig natürlich auch wieder auf das Engagement aufmerksam gemacht.
Und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Wie bereits beim ersten bricht auch dieses Mal die internationale Zusammenarbeit ein. Doch nicht nur der Krieg läutet eine neue Ära ein. Die Welt hat sich auch sonst verändert, sagt die Historikerin Ursina Larchader.
Die jungen Frauen, die ursprünglich bei Vereinsgründung noch ganz stark wahrgenommen wurden als in diese globalisierte Welt hineingeworfen, ohne Hilfestellung. Die haben natürlich immer mehr Hilfestellung erhalten. Die jungen Frauen wurden auch selbstständiger mit zunehmender Bildung der jungen Frauen. Und das ist auch etwas, was sich dann regelmäßig auch in diesen Vereinspublikationen spiegelt. Die Frage auch immer wieder sehr selbstkritisch, braucht es diese Freundinnen eigentlich noch? Weil die jungen Frauen, die sind jetzt ja so selbstständig, die können sich selber wehren. Was sollen wir denn noch?
Im Jahresbericht 1940 der Zürcher Sektion fragt man sich genau das.
Ja, sind denn die Freundinnen nicht längst überlebt? Nein, sie sind es nicht. Im Gegenteil. Die Jungen brauchen uns nötiger denn je. Nur gilt es auch für unser Werk, mit der Zeit mitzugehen und den Jungen das, was wir ihnen geben wollen, so zu geben, wie es ihnen zusagt und gefällt. In jeder Art suchen wir uns anzupassen, soweit sich diese mit dem Freundinnengedanken vereinbaren lässt.
Selbstbewusst stellt man sich neuen Aufgaben. Der Verein engagiert sich stärker in der Opernvermittlung, verbunden mit Sprachaufenthalten. Die klassischen Hausangestellten, also Dienstmädchen, die gibt es immer weniger. Die Hilfeleistungen an sie stellen die Freundinnen junger Mädchen mit der Zeit ganz ein. Der Bahnhof bleibt aber ein Arbeitsfeld der Freundinnen. Ein neues Klientel rückt dabei in den Fokus.
Mobilitätshilfe für Ältere, für Kinder auch. Alleinreisende Kinder ist dann auch ein Thema, das kommt. Die Frage auch einfach, was bietet man an diesem Bahnhof? Und da haben wir wieder eine Parallele zu den Heimen, zu den Pensionen, dass am Bahnhof von Anfang an eigentlich diese Exponentinnen, die die jungen Frauen in Empfang nahmen, nicht nur einfach da standen, sondern man hatte dann sehr bald ein Lokal im Bahnhof, ein Bahnhofsstübli, also einen kleinen Rückzugsraum, ein Stück Stube in diesem Falle nur, nicht ein ganzes Heim, auf Zeit in diesem sehr bewegten Raum Bahnhof, wo diese, sei das Reisende, sei das jemand, dem übel geworden ist, sei das Kinder, die warten auf jemanden, der oder die sie abholt, sei das halt auch Obdachlose, die an den Bahnhöfen sich ja auch als sozialen Brennpunkt zeigen, wo man auch da dieses Stück, nicht heile Welt, aber ein Stück Rückzugsort, wo man aus dieser Hektik verschnaufen kann, geboten hat.
Die Bahnhofshilfe hat sich bis heute gehalten. Zusammen mit der SBB und mit der katholischen Schwesterorganisation Profilia unterhält der Verein Compagna, ehemals Verein Freundinnen junger Mädchen, die SOS-Bahnhofshilfe, die allen Reisenden offen steht. Und so kommen wir in der Neuzeit an. Längst ist die Blütezeit der Freundinnen vorbei. Immer weniger Frauen engagieren sich ehrenamtlich, der Verein schrumpft. Da bäumen sich die Freundinnen nochmals auf und beschließen 1999, ihren Verein umzutaufen. Weg von den Freundinnen, hin zu den Gefährtinnen. Nochmals die Historikerin Ursina Larchader.
Ich glaube, mit das Problem war tatsächlich halt, dass dieser Name Freundinnen junger Mädchen dann irgendwann wahrscheinlich auch zur Hypothek wurde, weil das wurde natürlich konnotiert mit ältlich Freundinnen junger Mädchen, hatte dann natürlich auch nicht mehr viel zu tun mit dem heutigen aktuellen Engagement. Diese Umbenennung passt wieder in das Bild, dass man ständig auch geschaut hat, wie kann man sich aktuell halten. Und wenn es halt darum geht, dass man sich einen neuen Namen gibt, der ja natürlich mit dieser Compagna nicht mehr die Freundin zwar drin hat, aber eine Gefährtin, jemand, der dabei ist, schon auch passt.
1999 ist es also soweit. Aus dem Verein Freundinnen junger Mädchen wird Compagna. Hat dieser Namenswechsel dem Verein nun einen neuen Schub verleiht? Leider nein, sagt die heutige Präsidentin Gian Pestalozzi.
Der Namenswechsel hat keinen neuen Schub bewirkt. Andererseits, der Namenswechsel war unabdingbar. Es ging einfach nicht mehr. Ich arbeite mit dem Doppelnamen. Ich sage Compagna, ehemals Freundinnen junger Mädchen. Denn sozusagen in jeder Familie hat es noch eine Tante oder eine Großmutter, die dabei war. Und man erinnert sich an das alte Logo, der Koffer mit der Frau im roten Kleid, die darauf sitzt.
Die Generation, die sich noch an dieses Logo erinnert, stirbt aber langsam aus. Mit ihr auch die Frauen, die für Gotteslohn arbeiten. Trotzdem, ehrenamtliches Engagement habe eine Zukunft, meint Gian Pestalozzi.
Ich glaube, die Zeit der ehrenamtlichen Arbeit anstelle einer professionell bezahlten Arbeit, die ist vorbei. Aber es wird immer Bereiche geben, die man nicht einfach mit Zuschüssen abdecken kann. Eine Zuwendung zu Menschen, die in einer Notsituation sind, das bleibt eine ehrenamtliche Aufgabe.
Ein Hotelbetrieb, der muss heute aber professionell geführt werden. Das hat man auch bei der Lausanner Sektion von Compagna eingesehen. Die Wattländerinnen überlassen ihre Frauenpension seit dem 1. Mai nun ebenso der Frauenhotel AG. Das Konzept ist dasselbe wie im Josephins Gästhaus in Zürich. Frauen, Touristinnen, Professorinnen, Geschäftsfrauen, Frauen in Not, Studentinnen, Frauen mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten eine Unterkunft zu bieten. Das war die Passage über den Verein Compagna, ehemals Freundinnen junger Mädchen. Redaktion Bernard Senn, Technik Lukas Fritz. Mein Name ist Katrin Uelci.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.